Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Zur neuesten Folge von The End auf Radio 1 haben wir mal ein Gesicht, was wahrscheinlich Menschen draußen eher nicht kennen, weil er kein berühmter Sänger oder Schauspieler ist, aber wahrscheinlich leistet er viel, viel mehr als so manche von denen. Ich habe Jens Dreyer eingeladen und den habe ich kennengelernt bei Dreharbeiten fürs ZDF, wo wir uns auf die Suche nach, was kann im Kopf passieren, wenn wir sterben, Nahtoderfahrung. Und ich fand das Gespräch so faszinierend und wollte so viel mehr wissen, dass ich gedacht habe, der muss nochmal in den Podcast kommen. Schön, dass du da bist, Jens.
Ja, hallo.
Erklär mir mal, wenn ich meiner Oma jetzt erklären müsste, was du beruflich genau machst, wie würde ich das der erklären?
Ja, das eine ist, also ich bin klinischer Neurologe. Das heißt, wir behandeln Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems. Darunter Dinge wie Schlaganfall, Multiple Sklerose, Parkinson-Erkrankung etc. Und außerdem arbeite ich wissenschaftlich und beschäftige mich mit einigen dieser Erkrankungen noch stärker im Detail.
Und welche Erkrankungen sind das genau, mit denen du dich beschäftigst?
Mich interessieren insbesondere der Schlaganfall und auch Kopfschmerzerkrankungen, insbesondere Migräne, da es gewisse Beziehungen zwischen Migräne und Schlaganfall gibt. Der Schlaganfall, da gibt es ja zwei verschiedene Formen von Schlaganfällen. Das eine sind Schlaganfälle, die durch eine Mangeldurchblutung des Gehirns entstehen, also eine Ischämie. Und das andere sind Schlaganfälle, die durch eine Blutung entstehen. Und die Schlaganfälle, die durch Blutungen entstehen, das ist sozusagen mein primäres Forschungsfeld.
Und was heißt, du bist experimenteller Neurologe, weil in meinem Kopf da sofort so Frankenstein-Experimente entstehen.
Ja, was wir machen ist, wir modellieren sozusagen die Erkrankungen und das kann man in verschiedenen Systemen machen, also Tierexperimente. Man kann auch mit Hirnschnitten sozusagen arbeiten und sich bestimmte Aspekte anschauen, die bei den Erkrankungen auftreten. Und das Ziel dabei ist immer, die Diagnostik zu verbessern und die Therapie.
Und du bist aber in den letzten Jahren auch so ein bisschen zu jemandem geworden, der sich augenscheinlich sehr gut damit auskennt, was mich ja sehr interessiert, was passiert in unserem Kopf, wenn unser Körper stirbt.
Genau, das hat im Grunde genommen, ist das also ein Nebenprodukt dessen, was mich eigentlich interessiert.
Ein Abfallprodukt, ja. Ne?
Ja, ich möchte das oft nicht so bezeichnen, nein. Aber es ist ein Nebenprodukt, weil natürlich letztlich der Tod ja auch eine Mangeldurchblutung darstellt, eine extreme Mangeldurchblutung und damit gewisse Parallelen zum Schlaganfall aufweist, wo diese Mangeldurchblutung ja in einem kleinen Hirnbereich auftritt und wenn man verstirbt, dann spricht man von einer globalen Ischämie, also einer globalen Mangeldurchblutung und die Prozesse, die beim Schlaganfall lokal auftreten, treten dann im gesamten Gehirn auf.
Und wie genau könnt ihr mittlerweile verstehen oder auch beschreiben oder von dem, was passiert? Ich, Raucher, habe noch 20 Jahre, dann kommt die Diagnose, die mir sagt, Herr Wrede, das ist Lungenkrebs, das wird nicht mehr lange dauern und dann bin ich irgendwann vielleicht auf einer Palliativstation oder einem Hospiz. Wie genau könnt ihr die Prozesse beschreiben, die da am Lebensende in meinem Kopf passieren?
Also zunächst würde ich natürlich als Schlaganfalldoktor empfehlen, dass du mit dem Rauchen aufhörst.
Ja.
Dadurch reduzierst du dein Risiko erheblich. Und die Prozesse, die am Ende des Lebens dann auftreten, muss man sagen, die sind mittlerweile eben sehr, sehr gut beschrieben. Aber das hat erstaunlich lange gedauert.
Warum, denkst du?
Das hängt einfach damit zusammen, dass die Technologie sehr lange gebraucht hat, um entwickelt zu werden, mit denen man diese Prozesse auch tatsächlich messen kann. Und natürlich auch, diese Technologien sind eben auch nicht entwickelt worden, jetzt um festzustellen, was passiert am Lebensende, sondern die sind entwickelt worden, um auf der Intensivstation festzustellen, ob ein Patient einen Schlaganfall entwickelt. Und das sind invasive Verfahren, die da verwendet werden, mit denen man praktisch dann sehen kann, wenn der Patient nicht bei Bewusstsein ist und man das ansonsten gar nicht richtig mitkriegt, dass sich ein Schlaganfall entwickelt.
Invasiv heißt, da sind dann Sonden, die in meinem Kopf angesetzt werden?
Ja, die liegen praktisch auf der Hirnoberfläche drauf und die kann man auch am Bett wieder rausziehen, aber sie sind eben sozusagen sehr nah am Geschehen dran.
Weil was ich wirklich faszinierend finde in meiner Arbeit, wie häufig Menschen mit der Frage zu tun haben, wie ist jemand gestorben? Ist der in ihrem Kopf entspannt gestorben? Ist der, ist umschrieben, ist der eingeschlafen? Hat der gelitten? Hat der Schmerzen am Ende gehabt? Und das ist immer wieder was als Thema aufkommt. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich so interessiert. Können wir mittlerweile, jetzt mal abgesehen von Unfällen, beschreiben, wie ich mich vielleicht auch fühle oder was bekomme ich mit, bis zu welchem Punkt bekomme ich was mit?
Ja, das ist sicherlich ein schwieriges Thema mit einer sehr, sehr großen Variabilität, aber in einem Forschungsbereich, wo wissenschaftlich untersucht wird, bei Menschen, die einen Herzstillstand überlebt haben, was sie von dem Herzstillstand mitbekommen haben. Da kann man ganz klar sagen, die meisten Menschen können da nicht viel von berichten, aber es gibt einen erheblichen Prozentsatz, der Wahrnehmung hatte in einem Zustand, wo eben das Gehirn auf jeden Fall in einem stark pathologisch veränderten Zustand ist.
Was heißt das, nur pathologisch stark verändert?
Ja, also in einem, auf jeden Fall nicht mehr im Normalzustand. Also einem Zustand eigentlich, in dem die normale Hirnaktivität nicht mehr nachweisbar ist.
Okay.
Ja, das heißt aber natürlich nicht, dass das Gehirn dann tot ist, sondern nur, dass die Zellen nicht mehr feuern, nicht mehr das normale Feuern sozusagen, das hat dann aufgehört.
Das sind elektrische Impulse, richtig?
Genau, das sind dann elektrische Impulse und diese normalen elektrischen Impulse, die haben dann aufgehört. Und in diesem Zeitraum gibt es Berichte, die nahelegen, dass trotzdem irgendwie eine Form von Wahrnehmung stattfinden kann.
Gibt es eine Erklärung dafür, wie Wahrnehmung in dem Zustand entsteht oder was wahrgenommen wird? Also wir beide kennen den Begriff der Nahtoderfahrung, der dann häufig im Raum steht. Das heißt mit Tod erstmal, aber es ist eine Erfahrung, die gemacht wird, wenn mein Körper eigentlich nicht mehr normal funktioniert.
Also die Nahtoderfahrung, zunächst mal ist wirklich eben die Frage, zu welchem Zeitpunkt tritt sie auf? Das ist ganz, ganz schwer zuzuordnen. Es gibt da aber prospektive Studien, die durchgeführt wurden, und es gab eben einzelne Patienten, die Wahrnehmung hatten in einem solchen Zeitraum, wo die normale Hirnaktivität an sich nicht mehr zu erwarten wäre.
Was heißt Wahrnehmung? Die sehen Sachen, die spüren Sachen? Die
ganz verschiedene Dinge, auch ganz verschiedene Inhalte. So Nahtoderfahrungen, also ganz, ganz typisch ist erstmal sowas vielleicht Emotionales. Ganz häufig berichtet ein Gefühl so eines tiefen Friedens, ein Gefühl von Liebe, seltener szenische Halluzination, also ja nicht Halluzination, sondern Wahrnehmungen. Häufiges Bild, was berichtet wird, ist auch so ein Tunnel erleben, also ein dunkler Tunnel, in dem sich dann irgendwie ein helles Licht befindet. Es gibt das Gefühl, man steht außerhalb seines Körpers. Dann, was ich sehr interessant finde, so ein Gefühl, dass es eigentlich keine Zeit mehr gibt, dass die Zeit so komprimiert ist und alles gleichzeitig irgendwie stattfindet. Ein Gefühl, dass das Leben nochmal vor einem abläuft oder dass eigentlich alle Erfahrungen gleichzeitig existieren. Und insgesamt gibt es aber jetzt keine typische Abfolge dieser Erscheinung und auch an sich muss man sagen, dass das sehr individuell ist. Also jeder hat seine eigene.
So wie du das beschreibst, klingt das für mich ja dennoch danach, dass da gewisse Regelmäßigkeiten sind, die man eventuell auch untersuchen kann. Also warum kommt es Weil das, was ich jetzt vor allen Dingen gelesen habe, ist, dass viele von diesen Erfahrungen einfach auch kulturübergreifend stattfinden. Dass das nicht wichtig ist, ob du ein mitteleuropäischer weißer Mann mit Bildungshintergrund bist oder ob du dem indigenen Volk in Südamerika anhängst, sondern dass diese Erfahrungen, die gemacht werden, häufig sehr vergleichbar sind, was ja heißen würde, dass da gewisse Regeln hinterliegen.
Genau, also es gibt leider natürlich zu wenig weltweite Studien, aber es gibt also aus Sri Lanka, aus Indien, aus nicht nur sozusagen aus westlichen Staaten, wo das natürlich trotzdem am intensivsten untersucht wird, Berichte. Und auch in der Historie gibt es halt Quellen aus dem Mittelalter. Es gibt aus Tibet eine Quelle, in der solche Erfahrungen berichtet werden. Und da gibt es schon immer wieder Überschneidungen, was berichtet wird. Und in den 70er, 80er Jahren hat sich daraus dann letztlich auch eine Wissenschaft entwickelt, das mal genauer einzugrenzen, genauer zu definieren. Und es hat dann die Entwicklung von Skalen gegeben, die verwendet werden können, um zu sagen, das ist jetzt eine Nahtoderfahrung und das ist eigentlich keine Nahtoderfahrung.
Das ist wissenschaftlich definiert, wo das anfängt quasi.
Ja, da gibt es verschiedene. Die bekannteste ist die sogenannte Grayson Scale, nach der das in Publikationen dann eingeteilt wird. Es hat aber natürlich auch seine Nachteile, weil die große Variabilität, die da drin steckt, natürlich durch solche Skalen dann auch so ein bisschen runtergedrückt wird. Und das heißt natürlich nicht immer, dass wenn jetzt auf der Skala ganz viele Punkte erreicht werden, dass das realer ist als die Erfahrung, die jemand gemacht hat, der auf der Skala jetzt eigentlich keine Nahtoderfahrung gehabt hat.
Was ich spannend finde an dem, was du erzählst, dass viele von diesen Merkmalen über das, was Menschen, wenn ihr Körper nicht mehr funktioniert, wahrnehmen, so ganz dollen kulturellen Einzug in unsere Vorstellung vom Tod gefunden hat. Ja, also dieses durch einen Tunnel aufs Licht zu gehen. Also wenn ich jetzt mir irgendwie kulturhistorisch anschaue, wie ist Tod beschrieben? Dieses Sachen nochmal an sich vorüberziehen lassen oder an einen friedlichen Ort kommen. Ne? Also wenn ich das mal übersetze, wie doll das quasi aber auch kulturell angenommen wurde, dass auch Menschen, die so eine Erfahrung gar nicht gemacht haben, dass die praktisch ihre Vorstellung vom Sterben und vom Todsein eigentlich aus diesen Erfahrungen von Menschen, wenn ihr Kopf nicht mehr funktioniert, gezogen haben. Gibt es denn für mich oder für die Zuhörer biologische Erklärungen über das, was da passiert, wie es zu diesen Wahrnehmungen kommt?
Was man messen kann, was man weiß, ist halt sozusagen, wie sind die Veränderungen neuronaler Aktivität und überhaupt der, jetzt kommt ein elektrophysiologischer Begriff, Potenzialveränderungen des Gehirns. Also letztlich, man kann es vielleicht mal einfach erklären, eine Batterie hat einen, das weiß jeder, ein Potenzial. Wenn die kein Potenzial mehr hat, leuchtet die Taschenlampe nicht mehr. Und genauso gibt es ein Potenzial auch in unserem Gehirn.
Okay.
Und dieses Potenzial liegt zwischen dem Zellinnenraum und dem Zellaußenraum. Und wenn man im Zellaußenraum eine Messung durchführt, dieser Potenzialveränderungen, kriegt man letztlich auch mit, was in der Grenzfläche zwischen dem Zellinnenraum und dem Zellaußenraum passiert.
Über diese Potenziale oder über diese elektrischen Spannungen entsteht unsere Wahrnehmung. Habe ich das richtig verstanden?
Das kann ich dir nicht sagen, okay. Weil man muss ja ehrlicherweise zugeben, es gibt genauso viele Theorien zum Bewusstsein, wie es Bewusstseinsforscher gibt.
Und also Bewusstsein ist für dich Wahrnehmung, oder?
Ist es, Bewusstsein ist erstmal, dass wir uns selbst empfinden, dass wir selber, Descartes hat es als cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich. Also letztlich, ich weiß von mir selber, dass ich da bin. Und das ist sozusagen erstmal ein Ausdruck von Bewusstsein, was ja auf jeden Fall etwas Virtuelles ist.
Ja.
Erstmal immer was Virtuelles ist. Und die Frage ist sozusagen, gibt es dafür eine materielle Grundlage, ein materielles Korrelat? Und da würde man als Naturwissenschaftler sagen, ja, das ist eine Hypothese, die ich so vertreten, die ich glaube, die ich aber fast eigentlich nicht beweisen kann.
Okay. Aber jedenfalls, es sind Aktivitäten im Spannungsbereich nachweisbar, die sich verändern und die in einer Relation stehen zu Wahrnehmungen, die man haben kann.
Genau, also Spannung ist ein guter Begriff. Das wäre ja sozusagen dann so der deutsche Begriff für Potenzial. Und normalerweise, wenn man jetzt mit einem Elektroenzephalogramm, also am EEG, Messungen durchführt an der Kopfoberfläche, dann hat man die ganze Zeit so kleine Ausschläge, die so hin und her gehen. Mhm. Und die bezeichnet man als Hirnaktivität oder Spontanaktivität. Und die sind einfach Ausdruck der Funktion unseres Gehirns.
Da passiert was.
Genau, egal da was. Passiert jetzt irgendwas. Das heißt ja nicht, dass man weiß, was da passiert, denn man kann diese ja nicht lesen. Also ich kann jetzt keine Gedanken lesen, wenn ich eine EEG sehe, aber ich kann sagen, in dem Kopf passiert was.
Also kurz für mich als Nicht-Arzt, Hirntod heißt zum Beispiel, wenn im EEG keine Signale mehr kommen, richtig?
Da würde ich jetzt nochmal so ein bisschen einhaken. Also erstmal heißt Leben des Gehirns, das kriege ich mit, indem ich eine elektrische Messung mache und dann sehe ich diese Potenziale, die da auf und ab gehen. Und wenn ein Kreislaufstillstand eintritt, dann fängt diese Aktivität nach ungefähr, also erstmal nach 7 Sekunden geht das Bewusstsein schon weg.
Also was Ohnmacht.
Genau, also jemand fällt in Ohnmacht und ist dann nicht mehr, reagiert nicht mehr auf Ansprache. Und diese
nach
kleinen
7 Sekunden ist ja wirklich, also ich in meinem Kopf kann ich länger die Luft anhalten, das war jetzt.
Genau, aber wenn jetzt sozusagen der Kreislauf runterfällt und die Hirndurchblutung runterfällt, dann ist innerhalb von 7 Sekunden ist man nicht mehr ansprechbar.
Okay.
Und diese Hirnaktivität geht dann ziemlich schnell weg. Die ist so nach ungefähr 30, 40 Sekunden verschwunden. Da habe ich eine Nulllinie. Das heißt aber nicht, dass die Nervenzellen jetzt schon nicht mehr aktiv sind.
Also sie sind noch nicht tot.
Die sind noch nicht tot und die sind sogar noch aktiv. Aber ich kann es nicht mehr messen. Also ich kann das mit dem normalen EEG nicht mehr nachweisen. Selbst wenn ich jetzt eine Elektrode habe, die direkt auf der Hirnoberfläche liegt, oder selbst wenn ich eine hätte, die im Gehirn drin liegen würde, ich könnte sozusagen mit diesen etwas groben Methoden diese Aktivität, könnte ich keine Aktivität mehr nachweisen.
Okay.
Ja. Das heißt, diese normalen Interaktionen zwischen den Nervenzellen, die sind da erstmal weg. Aber es ist so, dass die Zellen haben ja ein sogenanntes Ruhepotenzial. Der Zellinnenraum ist negativ und der Zellaußenraum ist positiv. Und die sind weiter in diesem polarisierten Zustand, die Zellen.
In dem kurzen Zeitraum, nachdem die Versorgung aufgehört hat.
Ja, also jetzt sind wir schon 30 Sekunden sozusagen. Und die sind jetzt noch immer weiter in einem polarisierten Zustand. So, wenn ich jetzt die Durchblutung wieder anschalte, dann kommt irgendwann auch diese Hirnaktivität wieder und alles ist super, nichts ist passiert.
Also das heißt, Menschen, die wiederbelebt werden,
die so zu so einem frühen Zeitpunkt wiederbelebt, es ist sogar schon so, wenn ich jetzt also, keine Ahnung, eine Synkope habe, zum Boden stürze und jemand dann vielleicht noch geistesgegenwärtig meine Beine hochhebt, damit das Blut zurückfließt und so. Und dann setzt sozusagen der Blutdruck und alles wieder ein. Erhole ich mich wunderbar, alles prima, ist nichts passiert. Ja, kann mich aber vermutlich nicht erinnern, was passiert ist in der Zeit. Und in dieser Phase ist es aber so, dass die Nervenzellen weiter Botenstoffe freisetzen. Also ich habe keine Hirnaktivität mehr. Aber es werden weiter Botenstoffe freigesetzt. Und diese Botenstoffe sorgen jetzt dafür, dass die Zellen in einem extremen Hemmungszustand erstmal sind.
Was heißt Hemmungszustand?
Die Zellen wollen nicht mehr feuern. Das ist praktisch ein, also natürlich.
Schützen die sich vor Schaden?
Also das ist zumindest das, was wir vermuten. Dass es ein Schutzmechanismus ist. Die Aktivität wird runtergefahren, damit da für diese Aktivität keine Energie mehr verbraucht wird.
Okay.
Die gehen in einen Schutzzustand und das passiert auch über Neurotransmitter, die freigesetzt werden. Da werden einerseits erregende und andererseits auch hemmende Botenstoffe freigesetzt, aber die hemmenden sind sozusagen stärker in der Situation. Darum ist die Aktivität jetzt erstmal eben nicht mehr nachweisbar, aber die Zellen sind trotzdem, wenn man so will, noch weiter aktiv.
Wie viel Zeit ist jetzt vergangen seit dem Zeitpunkt, wo quasi mein Kreislauf aufgehört hat zu arbeiten?
Ich sag mal, da vergeht jetzt so weiter vielleicht mal eine Minute.
Okay.
Ja. Eine Minute lang, vielleicht auch ein bisschen länger. sind die Zellen in diesem Schutzzustand und das offizielle Feuern sozusagen ist unterbrochen, aber sie sind weiterhin auf ihre Weise aktiv.
Warten auf irgendwas, oder?
Sie warten, sie hoffen, dass die Durchblutung wiederkommt.
Was passiert laut euren Untersuchungen, wenn der Kreislauf nicht wieder anspringt?
Wenn der Kreislauf nicht wieder anspringt, dann ist es so, dass die Energie, die der die ganze Zeit in dem Zustand weiter verbraucht wird, in Form von diesem berühmten Molekül ATP, ja, Adenosintriphosphat, in dem sehr viel Energie gespeichert wird, was im Körper die ganze Zeit produziert.
Energie in Form, ist das Zucker da?
Das ist, das ATP ist im Grunde genommen, kann man sich vorstellen, wie so eine Währung im Körper. Das ist die Energiewährung. Ja, alles wird finanziert mit ATP.
Okay.
Ja, es ist, Zucker und Sauerstoff werden umgewandelt in dieses berühmte ATP. Und im Körper wird dann das ATP verwendet für alles, was der Körper braucht.
Okay.
Und das geht natürlich trotz allem immer weiter, ein bisschen wird es verbraucht und irgendwann ist da nicht mehr genug da. Und vor allen Dingen wird es gebraucht für Membranpumpen, die dafür zuständig sind, die, jetzt kommt wieder ein Fachbegriff, den ich leider verwenden muss, die Ionengradienten, die nämlich verantwortlich sind für die Polarisierung der Nervenzellen aufrechtzuerhalten.
Okay.
Was sind die Ionengradienten? Also wir haben, die wichtigen Ionen sind eigentlich Natriumionen, Kaliumionen, Chloridionen. Und die sind aufgetrennt über die Zellmembran. Das heißt, ich habe ganz viel Natrium außerhalb der Zellmembran und ganz wenig innerhalb.
Also auf der Zelle drauf quasi?
Ja, praktisch im Außenraum. Und innen drin ist ganz wenig.
Okay.
Bei Kalium ist es umgekehrt. Da habe ich ganz viel innen und ganz wenig außen. Und diese Ionen wollen eigentlich immer, dass sich dieses ausgleicht. Das heißt also, dass genauso viel innen wie außen ist. Und die Pumpen verhindern, dass das passiert. Nur wenn die Pumpen nicht mehr genug ATP haben, weil eben die Durchblutung reduziert ist und weil nicht genug produziert wird von dem ATP, brechen die irgendwann zusammen. Und das ist ein Prozess, der dann an einem Ort stattfindet und innerhalb von wenigen Sekunden praktisch öffnen sich die Tore und nun können die ganzen Natriumionen in die Zelle rein, die Kaliumionen können raus und die Zellen verlieren ihr normales Membranpotenzial.
Und ist das der Moment, wo Wahrnehmungen entstehen können oder wo etwas, also von den Sachen, die du beschrieben hast?
Das kann ich dir natürlich nicht sagen. Das ist auch, ich weiß auch nicht, wie man das wirklich gut untersuchen könnte. Aber es ist tatsächlich auf so eine bestimmte Weise eben ein Macht, es imitiert es Impulse, die normalerweise im Nervensystem auch stattfinden, aber auf eine extreme Weise. Also wenn ein Impuls normalerweise etwas ist, wo für eine Millisekunde eine Depolarisation der Zelle auftritt, ist es hier so, dass plötzlich eben ganz viele Zellen gleichzeitig in diesen Depolarisationszustand reinlaufen.
Also jetzt für mich als Nichtwissenschaftler, viel von dem, was du beschrieben hast, dass Menschen Gleichzeitigkeit empfinden, dass Menschen das Gefühl haben, alles nochmal zu sehen, was in ihrem Leben passiert ist, dann ist das für mich ja, also jetzt sehr naheliegend wäre das die Erklärung, alles klar, dann machen einfach alle Schubladen noch einmal auf und sagen, hier war noch was. Oder so habe ich es jetzt verstanden, sehr banal.
Es wäre eine mögliche Hypothese, wobei natürlich jetzt erstmal erklärt werden müsste, ja, aber wie, wir würden ja irgendwie denken, dann müsste ja noch irgendwie wieder eine Struktur da sein, die noch so funktioniert, dass sie verarbeiten kann.
Ah, okay, ja.
Was da gerade passiert. Trotzdem, wir wissen ja eben nicht, wie Bewusstsein, wie das wirklich funktioniert. Und wenn es einfach der Polarisationszustand von Nervenzellen ist, der Bewusstsein vermittelt, ist das eine meiner Ansicht nach denkbare Hypothese, dass zumindest bestimmte Elemente dieser Nahtoderfahrung, du hast das eben angesprochen, dieses komische Gefühl der Gleichzeitigkeit. Ich sag mal, die Welle entsteht an einem Ort im Gehirn.
Die Welle ist die Entladung,
Tatsächlich ist es so, dass das dann an einem Ort erstmal beginnt.
Also es breitet sich aus wie eine Welle im Kopf.
Und, genau. Also an einem Ort ist es jetzt so, dass die Pumpen versagen und diese Depolarisation der Nervenzellen stattfindet. Und von dort breitet sich dann diese Welle mit einer Geschwindigkeit, die so bei 3 Millimeter pro Minute liegt, vielleicht auch schneller sein kann, aber das wäre eine Durchschnittsgeschwindigkeit, breitet sich das von einem Ort oder von mehreren Orten aus, sodass man durchaus sich vorstellen kann, dass eben gleichzeitig viele Nervenzellen mit ihren ganzen gespeicherten Informationen nochmal aktiviert werden.
Für mich steht dabei immer ja so ein bisschen die Frage im Raum, ich kann für mich sagen, dass ich glaube ich wirklich auch durchaus Angst vor einem Sterbeprozess habe. Ich bin immer kleiner Hypochonder und ich aber auch so ein bisschen raushöre, dass es eventuell eine Perspektive gibt, wie unser Körper mit dem Sterbeprozess auch umgeht und vielleicht, das ist eher eine Frage an dich, dass es vielleicht eine körperliche Antwort auch darauf ist, auf Leiden im Sterben zu sagen, okay, ich schütte hier nochmal Glück aus, ich schütte nochmal Klarheit aus, um so einen Übergang ins nicht mehr lebendig sein zu ermöglichen.
Also das finde ich interessant eben an der NATO, an der wissenschaftlichen Erforschung der NATO-Erfahrung, dass die, also erstmal Leute, die das erlebt haben, häufig das für sich behalten haben und erst auch teilweise viel später wiedergegeben haben, weil sie erstmal das verarbeiten mussten, was habe ich da eigentlich erlebt? Also das glaubt mir sowieso niemand. Aber da eben so viele Menschen darüber berichtet haben, doch die meisten Wissenschaftler in dem Bereich dazu tendieren zu sagen, das sind tatsächlich reale Erfahrungen. Und die positive
also
Nachricht...
Also real ist, als die Erfahrung hat im Kopf stattgefunden und die haben das als wahr
angenommen. Genau, als etwas, was Menschen tatsächlich wahrgenommen haben, durchlebt haben. Und die, sagen wir mal, die positive Message all dieser Berichte ist, wenn man das zusammennimmt, dass 90% dessen positive Inhalte sind. Wie ich eingangs schon sagte, es geht um die Erfahrung von Frieden, von Liebe, einen Garten, eine wunderbare Landschaft. Und das würde sozusagen dem, was du sagst, ja, durchaus entsprechen. Es ist eben durchaus denkbar. Und gerade wenn wir diesen Prozess uns anschauen, da werden definitiv die ganzen Transmitter ausgeschüttet. Das wissen wir. Wir können das messen. Also das sind ja auch Prozesse, die eben nicht nur beim Menschen so ablaufen, sondern die in Tieren genauso ablaufen. Und diese ganzen Transmitter werden freigesetzt in dem Prozess.
Also viele, gerade Palliativmediziner, die ich mittlerweile kennenlernen durfte, die teilweise durchaus unterschiedliche Ansätze haben, wie die mit ihrer Arbeit umgeht, aber bei einigen einfach auch wirklich steht, wie kann ich quasi einen Übergang vom Leben in den Tod auch so gut wie möglich gestalten für den, der da stirbt? Ja, wie kann ich den, ich will jetzt nicht sagen unterstützen, aber wie kann ich quasi Schmerzfreiheit herstellen? Wie kann ich Angst nehmen? Wie kann ich, für mich klingen aus dem, was du erzählst, aber auch Ansätze raus, wie, da gibt's auch ein Programm im Körper, was passiert, wenn der biologische Körper aufhört zu arbeiten. Und ich mich auch noch eher frage, ob das nicht auch nochmal eine Frage für die Palliativmedizin ist, sich diese Prozesse insofern anzuschauen, als ob die nicht auch unterstützend sein können im Sterbeprozess. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, darüber aufzuklären, dass die überwiegende Zahl dieser Erfahrungen halt positiv sind und dass es durchaus eben sein kann, dass wir am Lebensende nochmal ein sehr positives Erlebnis haben. Also dass es, ich sag mal, nicht nur etwas ist, wovon man Angst haben muss. Vom Sterben kann man Angst haben, weil man Angst hat vor Schmerzen oder Ähnlichem. Und dann hofft man, dass jemand da ist, der einem das nimmt und damit umgehen kann. Aber dass man grundsätzlich auch sagen kann, das Sterben gehört zum Leben dazu. Und die Natur scheint es so eingerichtet zu haben, dass da noch etwas Positives kommt.
Das könnte eine Hypothese sein, die da ist.
Das könnte, aber es ist natürlich an sich auch eine ganz gut unterfütterte Hypothese, denn das, was berichtet wird, und es sind ja hunderte von Interviews gemacht worden mit Menschen, die eben einen Herzstillstand hatten, ist überwiegend positiv.
Ich fand das, nachdem der Film ausgestrahlt wurde, also wie viele E-Mails ich, das fand ich ganz spannend, vor allen Dingen von Männern bekommen habe, die meinten, sie haben darüber noch nie gesprochen. Also vielleicht so ein bisschen in dem Gedanken, dass das Frauen vielleicht kulturell einfacher manchmal in der Vergangenheit gefallen ist, sowas zu erzählen. Also wirklich so ein älterer Herr, der mir irgendwie schrieb, dass er so Situationen hatte, da war er kurz, also Autounfall und er war kurz außerhalb seines Körpers, ja. Und was das quasi an Überwindung den gekostet hat, das auch zu erzählen. Er sagt, das ist so präsent seit 30 Jahren und das ist nicht irgendein Tagtraum, ne? Das war irgendwas anderes. Aber arbeitet ihr dann, um jetzt mal kurz zu deiner Arbeit zurückzukommen, heißt das aber, ist das denn der Punkt, wo irreparabler Schaden entsteht, ist der, wo diese Welle sich im Kopf ausbreitet oder hat man danach noch Zeit, wieder zu reanimieren?
Ja, das also ist eine super Frage und das ist ein toller Punkt, weil wenn die Welle auftritt, ist das halt noch nicht das Ende. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer Reanimation beginne, kann ich den Menschen wieder zurückholen. Und
nach wie vielen Minuten kommt diese Welle? Habt ihr da?
Also die Welle, da gibt es, haben wir auch sozusagen Zeit, eben ziemlich genaue Messungen, wann das auftritt. Und so im Schnitt sind das 90 Sekunden, nachdem die normale Hirnaktivität verschwunden ist.
Also ungefähr, wo sind wir denn da?
Und da sind wir jetzt so bei zwei Minuten. Und wenn ich jetzt in dieser Zeit reanimiere, ist die Chance sehr gut, dass das Gehirn sich vollständig erholt. Natürlich braucht es Zeit, also das muss ich erstmal wieder fangen. Aber das kommt wieder. Und
da können Sachen wieder zurückkommen, die weg waren kurz.
Es kann alles wieder kommen. Also es ist sozusagen, da sind die Zellen noch nicht tot. Die Welle tritt auf, die Zellen sind noch nicht tot.
Okay. Ja?
Und die Welle ist trotzdem natürlich ein sehr unphysiologischer Zustand für das Gehirn. Und wenn die Veränderungen, diese riesigen Veränderungen, die mit der Welle verbunden sind, zu lange anhalten, dann können sich die Nervenzellen irgendwann davon nicht mehr erholen. Und das ist etwas, was in so einer normalen Situation, sagen wir mal, auf der Straße anfängt, so bei 4-5 Minuten schon, dass dann eben doch die Zellen anfangen.
Also 4-5 Minuten ohne Sauerstoffversorgung, genau. Ab dann
fängt das Absterben an. Und natürlich, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt jemanden sieht auf der Straße, der fällt um und der hat keinen Puls mehr und ich weiß, wie ich das mache mit der Reanimation, dann kann ich diese Zeitdauer natürlich auch strecken. Das heißt also.
Strecken heißt für dich Herzdruckmassage.
Herzdruckmassage machen. Und das Wichtigste ist ja das Drücken, sozusagen einfach auf den Brustkorb rauf und schnell drücken. Und wenn dann der Notarzt kommt, dann hat dieser Mensch natürlich eine deutlich längere Spanne noch, wo er vollständig zurückkommen kann, wenn ich ihn reanimiert habe.
Mir hat mal jemand gesagt, dass man muss, dass so der so häufig ECDC als Rockmusik ein guter Rhythmus ist, um zu drücken, um die Geschwindigkeit zu haben. Dass es häufig schneller gedrückt werden muss, als die meisten glauben, weil die meisten zu langsam sind beim Drücken.
Genau, das ist richtig, ja.
Also so 60 Mal drücken pro Minute war das ungefähr?
Ja, also in einem ich sage, in einem guten Rhythmus drücken, das schafft man vielleicht, also nicht, aber also 30 ist okay.
Ja. Wie gesagt, ich find das für mich immer wieder, also auch, mich hat auch das Gespräch mit dir danach lange, lange noch nachgewirkt, ne? Weil genau dieses, mein Körper hat einen positiven Plan, der da im Normalfall kommt, ist was, worüber ich irgendwie nie so richtig auch nachgedacht habe. Jetzt geht es mal so kurz weg von der Wissenschaft, sondern eher zu dem, wie man das vielleicht philosophisch betrachtet, ne, dass in der Natur eigentlich nichts ohne Sinn passiert und dass auch quasi es einen Plan für das Sterben gibt und es eigentlich ja fast logisch ist, dass es einen Plan geben muss, der möglichst angenehm ist. Also klingt ja. Für mich erstmal, also
ja,
oder? Das würde klingt für mich so erstmal sehr, sehr logisch. Obwohl ich dann auch wieder denke, ob das jetzt quasi den biologischen Kosmos interessiert, wie es mir die letzten 5 Minuten geht, weiß ich auch nicht. Ob das quasi für die Weiterentwicklung meiner Rasse irgendwie gut ist. Aber es war für mich auf jeden Fall ein gutes Gefühl, was ich daraus gezogen habe, was wirklich auch so Angst genommen hat und was ich zum Beispiel auch Familien vermitteln kann, die bei uns sitzen und genau darüber fragen, wie ging es dem denn am Ende? Und dann nochmal zu erzählen, ich kenne da einen Neurologen, der hat mir Folgendes erklärt, ist was, was ich in den letzten Monaten, glaube ich, mehr als einmal gemacht habe. Gibt es was, wir haben vorher auch in der Vorbereitung auf das Gespräch, dass es sehr viel Literatur ist, sehr wissenschaftlich zu dem Thema, häufig auf Englisch. dir fällt wirklich nichts ein, wo man sagen kann, wenn man sich, weil wir haben jetzt ja, glaube ich, auch nur an der Oberfläche zusammengekratzt, wenn man sich da als Laie sich damit beschäftigen möchte, wo kann man sich vielleicht mal schlau machen, weil ich glaube, dass genau diese Prozesse für sehr, sehr viele hochinteressant sind.
Also ich meine, die Schwierigkeit bei diesen Prozessen ist wirklich auch, dass wir haben also diesen Artikel in Annals of Neurology, wo wir zum ersten Mal beschrieben haben, wie sind denn jetzt diese Prozesse beim Sterben aus elektrophysiologischer Sicht, der ist 2018 publiziert worden. Das heißt also, das ist immer noch so in der Front irgendwie der Forschung. Und das muss, glaube ich, auch erstmal wieder diffundieren in die populärwissenschaftlichen Ansätze.
Und das ist für dich kein Zeitvertreib, sich da nochmal mit einem Buch zu beschäftigen?
Vielleicht nicht mit einem Buch, vielleicht mal mit einem Artikel, aber das kostet natürlich auch, also es ist auch nicht so einfach, das zu machen, das gut zu erklären sozusagen, weil man so viel, was man, also bei, wenn man das wissenschaftlich beschreibt, kann man so viel voraussetzen.
Ja.
Wenn man das versucht, populärwissenschaftlich zu beschreiben, dann muss man erst, glaube ich, eine ganze Menge auch überhaupt erklären, um dahin zu kommen, dass es dann auch verständlich wird.
Ich kann dir halt nur sagen, was mich regelmäßig auch, jetzt komme ich wieder aus der praktischen Richtung, in meiner Arbeit wirklich stört. Es gibt sehr, sehr viel Literatur zu dem Bereich Lebensende, Nahtoderfahrung, die aber, wie ich finde, zum Teil eine Gefahr mitbringen, vor allen Dingen, wenn es dann in eine Richtung von was Absolutem geht, also wo gesagt wird, da kommt was danach und darauf können wir uns verlassen, was sicherlich das Wunschdenken von vielen Menschen ist und was ich auch verstehe und was ich respektiere. Mir fällt es immer dann schwer, wenn Erklärmuster auch für Menschen benutzt werden, die in einer schwächeren Position sind. Also wir gehen einen Schritt zurück. Ich habe ganz häufig Kinder, die aus einem religiösen Kontext kommen, denen quasi der Himmel als Antwort gegeben wird, also ein positiver Ausblick, und die aber dann, weil sie nicht doof sind, natürlich die Schlussfolgerung, naja, wenn Mama in den Himmel gekommen ist und vorher Krebs hatte, dann ist doch klar, dann möchte ich auch Krebs haben, um in den Himmel zu Mama zu kommen, weil da oben ist alles in Ordnung. Und ich glaube, dass das sind so die Momente, das trifft sicherlich nicht auf alle zu, weil das ist eine Gefahr, die einfach besteht, wenn man so verklärende Modelle hat, die sagen, es gibt quasi ein Bewusstsein, das vielleicht weitergeht und wohin transzendiert. Und ich mir das mehr als wünschen würde, wenn es da auch auf populärwissenschaftlicher Ebene mehr gibt an Antworten, die man verbreiten kann, ne? Also wo auch mal was gegengehalten wird zu vielen esoterischen Aussagen, die dann teilweise kommen, oder spirituellen Aussagen. Mhm. Also musst du leider mit deinem Arbeitgeber sprechen und sagen, das nächste halbe Jahr schreibe ich ein Buch. Was passiert im Kopf beim Sterben? Ich finde es, weil das sehe ich wirklich auch in meiner Arbeit und auf, als Reaktion auf jeden Podcast und jede Kolumne, es ist eine der letzten Geheimnisse, die wir quasi auch medizinisch noch haben, ist dieser Sterbeprozess an ganz vielen Stellen. Also es ist zum Teil, Leute unterhalten sich über jede absurde Sexualitätsform entspannter. Wenn es darum geht, gibt es einfach ganz wenig kulturelles Wissen, es gibt ganz wenig Kompetenz, darüber zu reden. Und ich glaube, dass wissenschaftlich fundierte Aussagen, auch wenn die populär sind, uns nur helfen können, da Prozesse am Lebensende einfach auch noch zu verstehen. Und ich kann dich nur ermutigen, tolle Artikel zu schreiben.
Ja, mit der Wissenschaft kommen wir sozusagen da an diesen Punkt ran, wo dann dieser Übergang stattfindet. Und dann kann man eigentlich nur sagen, da muss man sich überraschen lassen. Aber was, finde ich, eben wichtig ist, es gibt viele Berichte, die sind positiv. Also braucht man, glaube ich, keine Angst davor zu haben. Muss allerdings ja auch ehrlicherweise sagen, die meisten Menschen, die befragt worden sind, die reanimiert worden sind, die wissen gar nichts, da war einfach das Bewusstsein weg.
Ja.
Das ist ja auch nicht so schlimm. Also ich sage, wenn es einfach weg ist und ich eben nicht mehr da bin, es ist auch nicht so dramatisch, dass das wie, ich meine, wir legen uns jeden Abend hin, schlafen und morgens wachen wir auf und wundern uns natürlich nicht, warum sind wir jetzt da, aber eigentlich könnte man sich darüber wundern.
Obwohl da ich jemand bin, der tendenziell sehr, sehr wenig sich an seine Träume erinnern kann, ist das schon okay. Ich bin immer erstaunt, weil meine Frau immer, die hat, glaube ich, ganz aktive Träume, und ich war immer auch, nee, da war nichts. Das ist, ja. Also muss ich das trainieren oder so. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal für die Einblicke und hoffe, dass alle Begriffe irgendwie wir soweit verständlich aufklären konnten. Ich finde es super spannend, was da am Ende passiert und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.